geht's heute weiter in der Epheser-Serie, heute mit Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Und meine Unterschrift bzw. mein Ziel für heute ist der Epheserbrief, eine fesselnde Botschaft. Und das in zweierlei Hinsicht. Denn einerseits hat mich der Text selber gefesselt in der Vorbereitung. Und ich habe mich wirklich auch gefreut. Ich habe den Text mal in der stillen Zeit schon als Predigtvorbereitung gelesen, fand ihn da genial. Und dann in der Predigtvorbereitung hat sich das bestätigt, glücklicherweise. Aber auch andererseits eine fesselnde Botschaft, weil der Epheserbrief ist einer der Gefangenschaftsbriefe von Paulus. Und in dem dritten Kapitel erwähnt Paulus das erste Mal seine Gefangenschaft, dass er gefesselt ist für das Evangelium. Und deswegen ist mein heutiges Ziel, dass wir erkennen, okay, warum hat sich Paulus fesseln lassen für diese Botschaft, aber dass wir auch gefesselt werden von der Botschaft und vielleicht dahin kommen, dass wir eine ähnliche Bereitschaft wie der Paulus entwickeln, genauso gefesselt oder eine Bereitschaft entwickeln, gefesselt zu werden, vielleicht im übertragenen Sinne, für das Evangelium, für seine Botschaft. Und ich möchte, bevor ich noch nachher den ganzen Text vorlese, einsteigen mit den ersten zwei Versen. Epheser 3, die Verse 1 bis 2. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesus für euch Heiden. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Paulus bricht seinen Satz plötzlich ab. Es scheint wie so eine Pause in seinem Gedankengang. Erst fängt er an, drüber zu reden. Ja, deswegen, er erinnert zurück an das, was er geschrieben hat. Und dann, dem Satz fehlt auch ein Verb. Steht nur da, ich bin. Manche Bibelübersetzungen fügen da noch was ein. Aber an sich bricht er einfach ab und kommt zu einem anderen Thema, der Verwaltung der Gnade Gottes. Paulus hat den Brief ja vermutlich diktiert und es ist wie ein Gedankenstopp, wo Paulus merkt, oh warte, ich glaube, ich muss den Ephesern hier doch nochmal was erklären. Und er fängt dieses neue Thema an, der Verwaltung der Gnade Gottes, das er nachher in den ganzen Versen, die wir nachher noch zusammen lesen werden, behandelt. Es ist die Gefangenschaft, die er hier erwähnt, die er eingeht für die Heiden, die vielleicht bei den Ephesern was ausgelöst hat. Wo Paulus gemerkt hat, okay, ich muss ihnen doch nochmal was erklären, weil Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet. Er war 3 Jahre in Ephesus, hat die Gemeinde aufgebaut, ist dann weitergezogen und jetzt ist er seit fast 5 Jahren im Gefängnis. Sitzt gerade in Rom, in dem weit entfernten Rom und die Epheser fragen sich vielleicht, ja, was ist denn jetzt? Paulus, warum bist du im Gefängnis? Du bist doch die leuchtende Person der frühen Gemeinde. Und Paulus nimmt sich diese 12 Verse Zeit, um den Ephesern von der Verwaltung der Gnade Gottes zu berichten. Wir können die Mutlosigkeit, die Epheser vielleicht hatten, auch lesen in dem allerletzten Vers, in Vers 13, wo Paulus sie auffordert, nicht mutlos zu sein wegen seiner Gefangenschaft. Und Paulus berichtet von seiner Verwaltung der Gnade Gottes. Er nennt es später auch von dem Geheimnis Christi, wo er als Heidenapostel einen Auftrag bekommen hat. Und Paulus will damit die Epheser ermutigen und auch vielleicht ihre Zweifel beiseite räumen. Und genau das will ich heute auch machen. Ich will, dass ihr ermutigt aus der Predigt geht und wir wollen darüber reden, was es heißt, dass Paulus der Verwalter des Geheimnisses Christi ist. Und wie jede gute Predigt habe ich meine Predigt in 3 Teile aufgeteilt. Die erste Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, ist, wie wurde Paulus überhaupt Verwalter dieses Geheimnisses, von dem er redet? Dann, warum spricht Paulus überhaupt von einem Geheimnis? Warum nennt er das so? Und zum dritten Punkt, was ist denn genau dieser Inhalt des Geheimnisses Christi? Ich möchte jetzt mit euch den ganzen Text lesen. Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesus für euch Heiden. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis Christi merken. Dass in früheren Generationen den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Heiden sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden den unerforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnis für euch, da sie eurer Verherrlichung dient. Paulus als Verwalter des Geheimnisses Christi. Ich möchte vorab kurz zwei Worterklärungen machen mit dem Verwalteramt. Was ist da genau gemeint? Paulus geht es darum, dass er eine ganz spezifische Aufgabe hat, das Wort Gottes zu verkündigen. Also dieses Verwalteramt ist eine Aufgabe, das Wort zu verkündigen. Beim Paulus spezifisch seine Aufgabe, den Heiden, also die, die eigentlich nicht zum Volk Gottes gehören, jetzt die frohe Botschaft zu verkünden. Ihr seid auch Teil des Gottesvolks in Christus. Und wenn ich von Geheimnis rede, wenn von Paulus von Geheimnis rede, darüber ist ja mein dritter Punkt, was es in dem Abschnitt vielleicht, was er damit konkret meint, aber im ganz allgemeinen Sinne ist es Geheimnis des Evangeliums selber, die Offenbarung in Jesus Christus. Also zum ersten Punkt, wie wurde Paulus Verwalter dieses Geheimnisses Christi? Für Paulus ist eine Sache ganz klar, dieses Verwalteramt ist ein Gnadengeschenk Gottes an ihn. In Vers 7 sagt er, er ist Diener des Evangeliums nach der Gabe der Gnade Gottes. Und auch in Vers 8 sagt er, dass ihm die Gnade gegeben ist, den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Für Paulus rettet Gott Menschen nicht nur durch die Gnade, sondern sie sind auch aus Gnade berufen, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft zu verkündigen. Das Verwalteramt, also die Verkündigung des Evangeliums, ist für Paulus ein Gnadenamt. Es ist Gottes Gnade, dass er diese frohe Botschaft verkündigen darf. Und weiter schreibt er in Vers 3, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Und in Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Für Paulus ist klar, dieses Geheimnis Christi, das wurde ihm offenbart. Es ist Gott allein, der ihm gezeigt hat, was diese frohe Botschaft ist. Es ist nicht was, was er sich als Jude selber erarbeitet hat durch intensives Schriftstudium, sondern es ist, was Gott ihm offenbart, was Gott ihm anvertraut hat. Und er weiß auch, ich bin derjenige, der es eigentlich am allerwenigsten verdient hat. Ich habe es nicht verdient, dass ich dieses Geheimnis weiß, dass dieses Geheimnis für mich gelüftet wurde. Und ich denke, in dem ganzen Abschnitt schwingt auch ganz stark die Biografie von Paulus mit, die sicher auch den Ephesern bekannt war. Weil wenn man Paulus, bevor ihm dieses Geheimnis offenbart wurde, erlebt hat, hat man wahrscheinlich am wenigsten damit gerechnet, dass er derjenige ist, der dieses Geheimnis in Christus mal erkennen würde. Er, derjenige, der die Gemeinde verfolgt hat, soll jetzt Verwalter dieses Geheimnisses werden. Paulus der Vorbildjude, der geeifert hat für die Tora, aber der auch ganz eifrig war, die Gemeinde Christi zu verfolgen. Er wurde jetzt Verwalter dieses Geheimnisses in Christus. Er baute jetzt Gemeinde. Paulus als Oberjude wurde jetzt Diener der Heiden. Und der Tobi hat letzte Woche ganz stark herausgearbeitet, wie groß eigentlich der Unterschied für die Juden war zu einem Heide und dass eigentlich die Devise war für den Juden, möglichst viel Abstand halten. Und jetzt Paulus, der Jude, sagt, ich bin bereit, für diese Heiden, für diese fremden Menschen ins Gefängnis zu gehen. Und so wird Paulus eigentlich zum lebendigen Beweis dafür, dass dieses Amt oder dieses Verwaltungsamt allein eine Gnadengabe Gottes ist. Paulus selber kann sich auch nicht anders erklären, wie er zu dem wurde, was er jetzt ist, wie er zum Verwalter wurde. Er schreibt in Vers 8, des Evangeliums Diener bin ich geworden nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Es ist Gottes Kraft, die in ihm gewirkt hat, die ihm dazu bewegt hat, dieses Geheimnis zu erkennen. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Diese Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums ist ein Gnadenamt, ist eine Gnadentat Gottes. Und das gilt auch für uns. Die Frage an uns, wie sehen wir denn unseren eigenen Glauben? Sehen wir als Gnadensgeschenk Gottes an uns oder sehen wir das als wohlverdientes Schicksal, das uns zugute gekommen ist? Ich denke, gerade wenn wir auch den Umgang haben mit den Heiden unserer Welt, also die Leute, denen das Geheimnis noch nicht offenbart worden ist, müssen wir uns das vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen, dass es ein Gnadengeschenk Gottes ist, dass wir dieses Geheimnis erkannt haben, dass es nicht unser eigener Verdienst ist. Und ja, wir dürfen mit voller Energie unseren Glauben verteidigen und ich denke, es gibt auch gute Gründe für den Glauben und wir haben auch einen Auftrag in dieser Welt, unseren Glauben zu verteidigen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns fragen, ja, was ist denn unser Motiv dabei? Geht es uns darum, dass es Besserwisserei ist und wir uns letzten Endes selber groß machen oder verteidigen wir Gott aus Dankbarkeit darüber, dass wir dieses Geheimnis erkennen durften und wollen durch unser Verteidigen, unseren Reden über den Glauben Gott letzten Endes groß machen. Unser Glauben kommt aus Gnade und es ist auch ein Gnadengeschenk, es ist ein Privileg, dass wir diese frohe Botschaft verkündigen dürfen. Und so können wir auch unserem Gegenüber, der vielleicht eine andere Anschauung hat, der vielleicht im Unglauben lebt, in Geduld begegnen, mit Verständnis begegnen und ihm einfach diese frohe Botschaft verkündigen mit der Gewissheit, dass es auch an uns ein Gnadengeschenk Gottes war, dass wir überhaupt davon wissen und jetzt auch davon reden dürfen. Zum zweiten Punkt, warum spricht Paulus überhaupt von einem Geheimnis? Dieses Wort Geheimnis, dieses Mysterium, so heißt das griechische Wort Mysterion, taucht nicht nur da im Epheserbrief auf, sondern es taucht insgesamt 21 Mal beim Paulus in seinen Schriften auf. 6-mal allein im Epheserbrief und davon 3-mal in diesem kurzen Abschnitt. Und meistens ist bei Paulus dieses Geheimnis verbunden mit der Offenbarung in Jesus, also das Geheimnis des Evangeliums. Und deswegen möchte ich auch jetzt intensiver drüber nachdenken, ja, warum nennt Paulus denn jetzt das Evangelium ein Geheimnis? Was macht das Evangelium zum Geheimnis? Und dazu die Verse 3 und 5. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, das in früheren Generationen den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Ziemlich simpel, es ist ein Geheimnis, weil es zuvor nicht bekannt war. Es war geheim, es war verdeckt und jetzt ist es durch den Geist offenbart worden. Und auch Paulus wurde es offenbart. Paulus spricht später in Vers 9 davor, dass etwas Verborgenes ist, das ans Licht gebracht werden möchte, muss. Und dass es was ist, was erst in Christus verwirklicht wurde. Also davor war es etwas Unbekanntes, etwas Verborgenes. Und ich denke, gerade für die Juden war es wirklich ein Geheimnis, was in Christus passiert ist. Weil natürlich, wenn wir das Alte Testament lesen, finden wir viele Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen, die wir jetzt im Nachhinein auf Jesus deuten. Und auch Jesus ist natürlich gegenwärtig im Alten Testament. Er ist der allmächtige Gott, der schon immer da war. Am Anfang war das Wort. Jesus ist da, aber er ist verborgen, er ist verdeckt. Und ich denke, für uns im Nachhinein ist es natürlich jetzt leicht, Jesus auch im Alten Testament zu entdecken. Aber für die Leute damals war Jesus verdeckt. Und ich denke, nur wer Jesus aus dem Neuen Testament kennt, der wird ihn auch im Alten Testament erkennen. Und erst wer den offenbarten Jesus, den unverdeckten Jesus kennt, der wird auch den verborgenen, den verdeckten Jesus im Alten Testament erkennen. Und deswegen bleibt dieses Evangelium ein Geheimnis, das offenbart werden muss. Und hätte Gott dieses Geheimnis nicht offenbart, dann wäre es auch nicht offenbar worden. Aber Gott sei Dank hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Und ich denke, es ist viel besser, viel schöner, viel größer, als nur irgendjemand es erwarten hätte können. Es ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die in Jesus offenbart ist und auch durch Jesus verwirklicht wurde. Und deswegen ist das Geheimnis, ist das Evangelium ein Geheimnis, das gehört werden will und das erzählt werden soll. Es gibt zwei Arten von Geheimnissen. Es gibt einmal Geheimnisse, die man vielleicht nicht erzählen sollte, zum Beispiel ein seelsorgerliches Geheimnis. Oder auch es gibt auch das Anwaltsgeheimnis, wo man zur Schweigepflicht verpflichtet ist. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr wohl auch in unserem Umfeld Geheimnisse, die offenbart werden sollten. Zum Beispiel, wenn man eine geheime Geburtstagsfeier macht, sollte man dem Geburtstagskind irgendwann offenbaren, dass es eine Feier gibt. Oder wenn man verliebt ist, sollte man vielleicht irgendwann der anderen Person offenbaren, dieses Herzensgeheimnis sollte man irgendwann offenbaren. Oder wenn man in einer brennenden Stadt ist und einen Geheimausgang findet, sollte man vielleicht die anderen Menschen in der Stadt darüber informieren, dass es da einen geheimen Gang gibt. Ja, vielleicht sollte man sogar schreien, nicht nur die anderen darüber informieren. Und wer den Weg zu Gott, wer den Weg zu wahrem Frieden, zu wahrer Freude, zu wahrer Annahme gefunden hat, ich denke, der tut eigentlich auch gut daran, die anderen darüber zu informieren. Und ja, er tut vielleicht auch gut daran, das sogar zu schreien. Weil wer Gott nicht kennt, das ist wahrlich wie eine Situation, dass man in einer brennenden Stadt ist. Letzte Woche haben wir gehört, dass das größte Leiden in dieser Welt ist, ohne Christus zu sein. Wir kennen den Weg zum Leben. Und wir sollten Leute auch auf diesen Weg hinweisen. Weil das Geheimnis Christi ist definitiv kein Geheimnis, das verschwiegen werden sollte. Und es gibt eigentlich keine Person im Neuen Testament wie Paulus, der das besser verkörpert. Paulus gibt alles, um dieses Evangelium zu verkündigen. Und wenn wir trotzdem mal vielleicht daran zweifeln, ja, sollen wir denn wirklich dieses Geheimnis allen Leuten erzählen, dann müssen wir uns nur ins Gedächtnis rufen, dass Gott selbst auf die Welt gekommen ist, um dieses Geheimnis zu offenbaren, um dieses Geheimnis zu verwirklichen und so sichtbar zu machen. Gott ist für dieses Geheimnis gestorben. Paulus ist für dieses Geheimnis ins Gefängnis gegangen, Die Frage an uns ist, wozu sind wir bereit? Was wollen wir für dieses Geheimnis geben? Es gibt aber zwei sehr schöne Dinge über Geheimnisse. Das erste ist, dass die Leute interessiert sind an Geheimnissen. Man möchte wissen, wenn es ein Geheimnis gibt, möchten Menschen wissen, ja, was ist es denn? Davon lebt eigentlich die Boulevardpresse, dass sie den Leuten verkauft, dass sie jetzt ein Geheimnis entdeckt haben. Was nicht viele Leute wussten, was versteckt war, was verdeckt war. Menschen hören gerne Geheimnisse und deswegen lasst uns auch den Menschen unser Geheimnis erzählen. Und das Zweite ist, dass man Geheimnisse sehr schlecht behalten kann. Mir geht es zumindest so, dass wenn nur ich was weiß oder nur eine kleine Gruppe von Leuten was weiß, dann fällt es mir ganz schwer und ich muss mich wirklich überwinden, Leuten das nicht zu erzählen. Es ist schwer, Geheimnisse bei sich zu behalten. Und deswegen lasst auch uns unser Geheimnis nicht zurückhalten, sondern lasst uns verkündigen. Und dieser Gedanke von dem Geheimnis, das war der erste, der mir so in den Kopf gesprungen ist, als ich mich mit dem Text beschäftigt hat. Und ich hatte ihn mal im Urlaub schon gelesen und war am Tag darauf, bin ich zurückgeflogen. Und ich habe mir am Abend habe ich so ein Gedankenspiel gehabt und habe mir vorgestellt, vielleicht sitze ich im Flugzeug und bevor der Flieger startet, kommt die Stewardess auf mich zu und sagt, Herr Lutzeier, wollen Sie noch was in Lautsprecher sagen? Sie haben die Möglichkeit, jetzt dem ganzen Flugzeug was zu sagen. Und ich hatte die Stelle gelesen und habe mir gedacht, perfekt, ich wüsste genau, was ich sagen würde. Ich würde mich vorne hinstellen und sagen, hören Sie ganz genau zu, ich habe Ihnen jetzt ein Geheimnis zu erzählen. Und dann hätte ich natürlich voll das Evangelium gepredigt. Aber das Schöne war, dass ich gemerkt habe, wie dieser Gedanke des Geheimnisses es verändert hat, wie ich darüber nachdenke, den Leuten das Evangelium weiterzugeben. Weil sonst, wenn ich so ein Szenario im Kopf habe, jemand wird auf mich zukommen, okay, möchten Sie was sagen? Würde ich sagen, oh, was sage ich, wo fange ich an? Wo fange ich mit dem Evangelium an? Was mache ich? Ich habe mehr Angst. Und ich habe gemerkt, wenn wir uns bewusst werden, hey, wir haben ein Geheimnis zu erzählen, ein Geheimnis, das die Leute brauchen und Geheimnis, das ich gerne erzähle, dann verändert es meine Sicht darauf, was ich den Leuten geben kann und mit was für einer Einstellung ich das den Menschen weitergebe. Es ist ein Geheimnis, das erzählt werden soll und auch das gehört werden soll. Die Menschen wollen dieses Geheimnis hören. Wir müssen uns nur dessen vielleicht bewusst werden, beziehungsweise die Menschen müssen sich auch dessen bewusst werden. Und zum dritten Punkt, was ist denn jetzt dieser Inhalt dieses Geheimnisses? Ich habe schon am Anfang gesagt, dass man ganz allgemein sagen können, das ist das Evangelium selbst. Und auch Paulus verweist darauf, er sagt zu den Ephesern, wie ich es oben kurz geschrieben habe, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis Christi merken. Also auch er empfiehlt seinen Lesern, ja schaut doch einfach mal, was ich davor geschrieben habe, dann werdet ihr euch wieder daran erinnern, was das Geheimnis Gottes ist. Und auch ich gebe euch den Tipp, weil ich finde, der Epheserbrief ist wirklich einer der Briefe, gerade die ersten drei Kapitel, wo mir immer wieder das Evangelium am klarsten wird. Und ich finde eigentlich, über den Epheserbrief zu predigen, wäre eigentlich ziemlich einfach, weil manchmal müsste man einfach nur den Text vorlesen und gar nichts groß dazu sagen. Weil ich finde, Paulus schreibt in so einer lebendigen Weise über das Evangelium. Und deswegen mein Tipp auch als Hausaufgabe für euch, lest doch einfach nochmal gerade die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief durch und lasst euch dieses Geheimnis Christi ganz präsent werden und auch in seiner ganzen Tiefe und seiner Breite, in der ganzen Fülle. Aber Paulus greift in diesem Abschnitt auch einen ganz spezifischen Punkt von diesem Geheimnis heraus. In Vers 6 schreibt er, die Heiden sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Einen ganz besonderen Aspekt des Geheimnisses greift er heraus, nämlich ganz unten, ganz klein, das Geheimnis der Gemeinde. Diese neue Realität, diese neue Gottesfamilie, wo Heiden und Juden vereint sind. Die Heiden sind gleichermaßen Mitteilhaber, Miterben, Miteinverleibte. Sie haben die gleiche Berufung, die gleiche Hoffnung, den gleichen Auftrag. Und es ist sowas Wunderbares. Und letzte Woche haben wir gehört, es war wieder Marianengraben, der tiefste Graben, der in Christus überwunden wurde. Und diese Gotteskindschaft ist sowohl den Heiden als auch den Juden zugesprochen. Und es ist eine wunderbare Einheit, die sich da bildet. Aber was heißt es jetzt für die Gemeinde, dass Heiden mit einverleibt wurden in die Gemeinde, dass sie vollwertige Mitglieder sind? Heiden sind die fremden Menschen, die Fremden des Gottesvolks, die jetzt plötzlich zu Brüdern und zu Schwestern werden. Und auch wir waren Heiden. Auch wir waren Feinde Gottes, die jetzt plötzlich Hausgenossen sind. Wir sitzen am gleichen Tisch mit Gott. Die Fremden wurden Hausgenossen. Gemeinde ist Einheit von Juden und Heiden. Und Gemeinde ist Einheit mit Fremden. Einheit mit ehemaligen Feinden. Und deswegen ist Gemeinde eine Gemeinschaft von Fremden auch für Fremde. Und in der Gemeinde Gottes ist und sollte immer Platz für den Fremden sein. Denn wir selbst waren ja mal die Fremden, die jetzt Hausgenossen sind. Und diese Feindschaft, diese Fremdheit ist überwunden in und durch Christus. Er ist derjenige, der trotz aller Spannungen alles zusammenhält. Trotz aller Fremdheit, trotz aller Vielfalt, trotz aller Unterschiedlichkeit ist es in Christus, wo diese Einheit besteht. Und Christus ist all diesen Schwierigkeiten, all diesen Problemen übergeordnet. Es ist der Glaube an Christus, der die ganze Gemeinde verbindet. Und ich kenne kaum jemand, der es so treffend und in so guter Sprache auf den Punkt gebracht hat, wie Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben. Und deswegen möchte ich einen größeren Abschnitt aus seinem Buch vorlesen, wo er über die Gemeinschaft spricht, was die Gemeinschaft ausmacht. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leib zusammengeschlossen hat in Jesus Christus, darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Denkenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir danken Gott für das, was er an uns getan hat. Wir danken Gott, dass er uns Brüder gibt, die unter seinem Ruf, unter seiner Vergebung, unter seiner Verheißung leben. Ist denn nicht auch dort, wo Sünde und Missverstehen das gemeinsame Leben belasten, ist nicht auch der sündigende Bruder doch immer noch der Bruder, mit dem ich gemeinsam unter dem Wort Christi stehe? Und wird seine Sünde mir nicht, mir mich, und wird seine Sünde mir mich zu meinem, zu immer neuem Anlass, und wird seine Sünde mir mich zu immer neuem Anlass dafür zu danken, dass wir beide unter der einen vergebenden Liebe Gottes in Jesus Christus leben dürfen. Je klarer wir den Grund und die Kraft und die Verheißung aller unserer Gemeinschaft allein in Jesus Christus erkennen lernen, desto ruhiger lernen wir auch für unsere Gemeinschaft, auch über unsere Gemeinschaft denken und für sie beten und hoffen. Hier die Frage an uns, ja, wer ist denn in unserer Gemeinde der Fremde, der sündige Bruder, von dem Bonhoeffer spricht? Ich denke, jeder von uns hat, vielleicht würde man ihn nicht als sündigen Bruder bezeichnen, aber vielleicht als das Problemkind oder dem, mit dem es einem nicht so leicht fällt. Und ich denke, da ist die Aufforderung an uns, ja, lass doch gerade dort das Geheimnis der Gemeinde offenbar werden. Dass wir vereint sind in Christus, trotz aller Schwierigkeiten und Unterschiede, die es gibt, dass wir diesen Fremden, der uns fremd erscheint, als Bruder annehmen, als jemand, der von Gott geliebt ist. Und lass uns erkennen, dass wir beide als Fremde unter der Gnade Gottes stehen. Aber genauso ist es eine Aufforderung zu überlegen, ja, wer ist denn außerhalb der Gemeinde der Fremde für uns? Derjenige, wo wir denken, niemals würde der in die Gemeinde passen. Niemals. Niemals würde der auch nur in die Gemeinde kommen, auch nur einen Fuß über diese Schwelle setzen. Aber da die Frage an uns ruft, nicht Gott, gerade die in die Gemeinde, zu ihm in die Gemeinschaft, die eigentlich fremd sind, die wie Feinde der Gemeinde scheinen. Gerade wenn wir den Text von Paulus lesen, müssen wir uns das immer in Erinnerung rufen. Er war derjenige, der die Gemeinde verfolgt hat. Und er dient als lebendiges Beispiel dafür, dass Gott gerade die Fremden, die eigentlich nicht in die Gemeinde passen, in die Gemeinde, in sein Gottesvolk ruft. Und ich denke, gerade bei dem Punkt, dass wir uns da überwinden können, brauchen wir ganz stark das Evangelium und die Gnade Gottes. Und deswegen ist es mein Gebet, auch für mich selber, für uns als GEC, dass wir noch mehr die Gnade erkennen und dass wir unter dieser Gnade gemeinschaftlich stehen. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal diese drei Punkte nennen. Das Verwalteramt, also die Verkündigung des Evangeliums, ist ein Gnadenamt Gottes, ein Privileg, das wir als Christen haben. Und das Schöne ist, das Evangelium ist ein Geheimnis, aber das ist ein Geheimnis, das gehört werden will und erzählt werden soll. Und ganz zum Schluss, das Geheimnis der Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Fremden für Fremde. Paulus als Verwalter des Geheimnisses Christi. Und ich denke, in dem Text selber wird auch schon deutlich, ja, Paulus ist der Verwalter dieses Geheimnisses, aber letzten Endes sind wir auch diejenigen, die dieses Verwalteramt innehaben. Wir als Gemeinde sind Verwalter des Geheimnisses Gottes. Wir lesen es auch im Text selber in Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Durch die Gemeinde wird die vielfältige Weisheit Gottes bekannt gemacht. Und was ganz speziell ist hier, es wird nicht Menschen bekannt gemacht, sondern da steht Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, der geistlichen Welt. Neben dem, dass es auch den Menschen bekannt gemacht wird, wird der geistlichen Welt durch die Gemeinde die Weisheit Gottes bekannt gemacht. Vielleicht sind wir uns manchmal gar nicht bewusst, wie besonders die Gemeinde Gottes ist. Und auch wir als GEC sind als Teil der weltweiten Gemeinde, als Teil der weltweiten Kirche Verwalter dieses Geheimnisses Christi.